Hey, mein Name ist Maarten Hemmen. Ich bin Holländer, ich bin Autor, Coach, Kampfsportler und Musiker. Und weißt du, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du etwas fühlst. Lange Zeit habe ich genau das vermieden. Kälte, Schmerz, Stille, all das, was unangenehm ist. Aber genau dort, in diesen Momenten, habe ich gemerkt, was es wirklich heißt, lebendig zu sein. Mein Hörbuch mit dem Titel »Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du was fühlst«, ist eine Einladung, wieder zu spüren. Mit Geschichten aus meinem eigenen Leben, mit Wissen aus Wissenschaft und Praxis und mit Übungen, die dich Schritt für Schritt zurück in die Verbindung mit dir selbst bringen. Und jetzt gibt's etwas ganz, ganz Feines. Die Talk Edition. 90 Minuten zusätzliches Material. Ein ehrliches, tiefes und oft auch lustiges Gespräch zwischen mir und meinem langjährigen Freund Ben Grümmer. Die Talk Edition bekommst du exklusiv nur über meinen Werbepartner Audiotheka. Besonders cool, über den Mobilfunkanbieter Freenet sogar ein Probeabo gratis als Download. Schau mal auf www.fn.de/audiotheka. Wenn du dir mehr Tiefe, Präsenz und Lebendigkeit wünschst, dann ist das genau der richtige Moment, um anzufangen.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Es müsste ein Black Swan, eine Unkalkulierbarkeit passieren. Diese passieren leider im Moment am laufenden Band. Lehman Reloaded, eine neue Krise in den USA. Katastrophe rollt auf uns zu. Und das Jahr 25 ist dabei, einen perfekten Nährboden für das Jahr 26 zu bilden. Die Stimmung ist schlecht. Die Stimmung ist düster. KI, sage ich, eine Blase. Jein, aber im Gold haben wir eine Blase. Dann wird's heftig.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich melde mich heute zurück aus Zürich. Den Mann, den ihr zuletzt immer lauter gefordert habt. Er ist ja mittlerweile schon eine Art Kultfigur auf meinem Kanal. Wir sind hier in Zürich. Er ist Finanzexperte und Vermögensverwalter von der ACFIF International. Herzlich willkommen, Moimir Linker.
Herzlichen Dank und einen ganz herzlichen Gruß an alle Ihre Follower und an unsere Zuschauer hier aus Zürich.
Ich hoffe, heute wird es historisch, wenn wir uns heute ja endlich mal wieder live sehen hier in der Schweiz. Über die Schweiz wollen wir natürlich auch sprechen. Sind gerade sehr wichtige Themen, gerade für deutsche Anleger. Da wollen wir heute auch drauf eingehen. Aber ich habe mir wieder 7 schnelle Fragen für Sie überlegt. Ich bin noch sparsam geblieben, nur 7. Glück gehabt. Sind Sie parat?
Letztes Mal hatten Sie mehr angedroht, aber ich versuche es ja mit den 7, ja?
Hab ich Gott sei Dank vergessen. Aha. Erste Frage. Steigt Gold noch in diesem Jahr auf $5,000?
Nein.
Schafft Trump 2025 auch noch Frieden in der Ukraine?
Ich lag bislang falsch. Möglich ist es. Ich würde mich sogar korrigieren und sage ein Jein.
Klassiker, kommt noch eine heftige Korrektur in diesem Jahr?
Bei dieser Frage ist mir letztes Mal etwas aufgefallen. Wir sprechen nie von welchem Niveau. Wir sind ja seitdem nominal gestiegen.
Sagen wir mal 10%.
Glaube ich nicht.
Werden die Zinsen in den USA weiterfallen?
Ja.
Sind die Aktienmärkte immer noch nicht weiter gestiegen, immer noch nicht überbewertet?
Nein.
Da bin ich gespannt. Gerade Ausblick auch schon mal auf 2026 heute. Bin ich auf Ihre These gespannt. Kommt dann die Jahresendrallye, also noch eine richtige?
Ja.
Und welche 3 Aktien für die Jahresendrallye?
Sie stellen mir 7 Fragen, Sie bekommen 7 Aktien.
7? Jetzt? Weil ich mich auf einen Schlag?
Ja, wir können ja auch über meine bisherigen Empfehlungen von Ihren 3 Aktien nachher gerne diskutieren. Leider. Sie bekommen von mir aus der defensiven Seite, bekommen Sie von mir eine China Life, Sie bekommen eine Swiss Life und Sie bekommen eine Swiss Re. Sie bekommen aus der mittleren Sparte die Sika und die Amazon. Und aus der offensiven bleibe ich bei Alibaba und nehme Baidu hinzu.
Okay, sehr spannend. Sprechen wir gleich drüber. Und weil das so spannend ist, mit Ihnen zu sprechen, Leute, gibt's jetzt ein Highlight. Und zwar, Herr Linke hat sich bereit erklärt, dass wir wieder ein Live-Webinar machen. Natürlich auch gerade spannend zum Thema Schweiz und wie man dort investiert. Und zwar am 10.11., am 10. November könnt ihr gratis mit dabei sein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. 10. November um 18 Uhr. Da freue ich mich sehr drauf. Herzlichen Dank, dass ihr dabei seid.
Das mache ich gerne, weil es nötig ist.
Das wird ein Fest.
Es wird nicht nur ein Fest, es ist nötig, weil ich immer noch merke, dass wir sehr, sehr viele frische Börsenteilnehmer dabei haben, die uns kontaktieren, die Sie kontaktieren, was auch immer, die Fragen, die an mich gelangen. Und ich finde das einfach immens wichtig, die Angst den Menschen vor der Börse zu nehmen. Es wird immer wichtiger, die Altersvorsorge. Ohne das Thema Börse kommt in Zukunft niemand mehr. Es kommt niemand mehr daran vorbei. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, dass man auch den jungen Menschen, und die nicht erfahren sind, überhaupt keine Angst haben, Fragen zu stellen. Da sind sie bei uns genau richtig und deswegen machen wir das auch.
Unbedingt. Steigen wir mit dem Aktuelleren ein. Und zwar, was muss aus Ihrer Sicht oder was müsste passieren, dass die Jahresendrallye nicht kommt?
Es müsste ein Black Swan, eine Unkalkulierbarkeit passieren. Diese passieren leider im Moment am laufenden Band. Aber die Frage ist, was passiert und wie wird es interpretiert? Was wird daraus gemacht? Und das ist vielleicht zu Beginn ein guter Einstieg. Wir haben gesehen, was letzten Freitag passiert ist. Es gab zwei Dinge, die den Markt ins Rutschen gebracht haben. Und zwar war das zunächst mal die Äußerung von Trump mit den Zöllen 100%. Jeder weiß das. Zwei Tage später, am Wochenende, ist es wieder obsolet gewesen. Warum macht das der gute Mensch an einem Freitagabend? Ja, weil die Märkte nicht mehr reagieren können. Interessant vielleicht die Verbindung, sollten wir später darauf zu sprechen kommen. Kryptos handeln das ganze Wochenende, die Märkte nicht. Kommen wir später, sollten wir später unbedingt aufgreifen. Denken Sie dran, dass wir es nicht vergessen. Und er hat zwei Tage später das Ganze wieder revidiert, wie wir das ja alle wissen. Und da kam sofort der Rebound. Aber das ist nicht der einzige Grund. Der zweite Grund war auch dieser Vorfall bei den zwei Regionalbanken in den USA. Was ist dort passiert? Es waren insgesamt einmal 100 und einmal 150 Millionen an faulen Krediten oder an einem Betrug. Und ich habe das ganze Wochenende die Nachrichten tatsächlich gelesen, logisch, um mich zu informieren. Und ich musste feststellen, ich konnte mich nicht informieren, weil es wurde, ich zitiere, zwei Banken mit einem Betrug über 150 Millionen. Das war's. Aber der Artikel war seitenlang. Was stand da drin? Lehman Reloaded, eine neue Krise in den USA, Katastrophe rollt auf uns zu. Und der Truthahn kam ins Laufen. Und was muss ich da einfach feststellen? Dass diese Panikverbreitung, es wurde seitenlang geschrieben, um Panik zu verbreiten, aber mit der Sache an sich. Dass es absolut normal ist, überall auf der Welt, dass eine Bank betrogen wird, dass faule Kredite da sind, in einem Umfang von 150 Millionen. Das ist für jemanden, für einen Laien unfassbar viel Geld. Aber für eine Bank ist das wirklich tatsächlich, wie wenn jemand einen Geldmarktautomat überfällt. Und das kann man gar nicht deutlich genug sagen, dass man da zwischen den Zeilen liest und wirklich in Panik ausbricht. Und was ich wirklich verurteile, dass Leute vor die Kamera gehen, verbreiten diese Panik oder schreiben das Zeug, dann liest es jemand, überreagiert, schmeißt das Ding auf den Markt, läuft dem Markt hinterher, kauft zu spät wieder ein, dann korrigiert der Markt wieder. Ja, das machen sie, ich wiederhole mich, 10, 20 Mal, ihr Geld ist weg und pleite ist pleite und ich kann nichts mehr aufbauen.
Also für Sie ist das jetzt nicht bedenklich, auch der Handelskrieg nicht, der kommt ja immer wieder. Jetzt muss man sagen, eigentlich juckt es die Märkte ja nicht mehr so wirklich, aber wenn dann doch mal wieder eine Provokation, Formulierung kommt, geht's mal wieder runter, auch so dann so eine Ankündigung wie Speiseöl mit China, was ja an sich auch absolut lächerlich ist, wo man schon merkt, die Märkte sind zumindest nervös. Ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, dass sie dann auf solche Sachen reagieren jetzt wieder? Weil man hat ja zwischenzeitlich den Eindruck, eigentlich, das ist völlig egal.
Das ist ein fantastisches Zeichen. Warum? Ein sehr, sehr gutes Zeichen. Weil die Investoren kritisch hinschauen. Mhm. Und weil die Investoren diversifizieren. Wir sehen eine massive Branchenrotation. Wir sehen, dass die Investoren ganz genau entscheiden. Kommt ein Hai in die Suppe, wird teilweise überreagiert, manchmal wird unterreagiert. Aber die Investoren sind hellwach. Wir haben keine blinde Korrelation. Alles steigt, alles steigt, alles steigt. Nein, wir werden uns auch mal im Laufe des Gesprächs angucken müssen, wie diese Anstiege jetzt überhaupt zustande gekommen sind. Wie hängt es zusammen? Welche Rolle spielen die Währungen? Das ist alles immens wichtig, um das globale Bild etwas besser zu verstehen. Die Investoren sind sehr wach, sie sind sehr kritisch und sie passen genau auf. Daher ist es ein sehr gutes Zeichen.
Lassen Sie uns doch da mal drüber sprechen. Sie haben ja angekündigt, 2025 wird historisch vor ungefähr einem Jahr. haben wir auch hier gesprochen, in der Schweiz, in Zürich. Historisch war das ja, ich glaube, das können wir grundsätzlich unterschreiben, von der Rendite her, jein, bei KI und Co., bei einzelnen Aktien natürlich, es sind viele Aktien gut gelaufen, es sind aber auch viele Aktien schlecht gelaufen. Die Indizes, ja, kommt drauf an, Länderindizes, welchen man sich rauspickt. Wenn man den schwachen Dollar dann noch nimmt, dann war es jetzt gar nicht mal so berauschend. Die Schweizer Börse auch so 8%, 8, 9% im Plus, auch nicht berauschend, okay, aber nicht berauschend. Was ist denn da jetzt wirklich historisch unterm Strich?
Ich sage historisch aber, und ich glaube, Ihre Follower kennen mich gut genug, um zu wissen, dass ich sage, da war ich richtig und da war ich falsch. Und da habe ich gar kein Problem, mich auch daran messen zu lassen. Für einen Amerikaner, der in Gold und in KI investiert war und bis letzte Woche in Kryptos, in Altcoins, war das ein phänomenales Jahr. Für alle anderen war es renditetechnisch ein bis jetzt durchwachsenes Jahr. Ich lag nominal absolut richtig, was die Indizes in den USA angeht. Aber ich habe nicht richtig gelegen, weil der Absturz des Dollars war doch sehr, sehr krass. Und dadurch wurde quasi für den Rest der Welt alles verbrannt. Und jetzt kommen wir wieder, und das finde ich auch sehr, sehr gut, damit die Kausalzusammenhänge deutlich werden, weil viele Kunden sagen auch zu mir, ich habe es gesehen, der S&P 500, 15% und mein Depot nur 3% oder 4%. Sag ich, das ist völlig richtig. Aber wenn Sie denn die Verluste des US-Dollars abdiskontieren, dann wären Sie mit diesem Index sogar 3, 4, 5% im Minus. Und das muss man den Investoren wirklich sehr präzise erklären, weil ich habe immer noch gemerkt, dass das Thema Referenzwährung, sie haben natürlich Follower. Ich lese ja immer noch sehr aufmerksam ihre Kommentare. Und ich schreibe mir, Herr Linker, erklär uns doch nicht, was eine Referenzwährung ist. Doch, der Herr Linker wird es immer wieder erklären, weil der Herr Müller, der neu dazukommt und ist 48 Jahre alt, hat nie was mit Aktien zu tun gehabt und möchte gern seine Altersvorsorge absichern oder sein Geld in Sicherheit bringen in die Schweiz. Dann sind wir dafür da, um ihm das Ganze zu erklären. Und daher erkläre ich das ganz genau noch einmal und immer wieder, bis es auch der Herr Müller und die Neuen alle verstanden haben. Weil es ist keine Schande, noch einmal danach zu fragen.
Ja, bitte, bitte.
Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja, das habe ich ja gerade erklärt. Läuft der S&P 500 15% und man sieht dann auf dem Bildschirm, oh, 15% seit Anfang, ja. Ja, aber wenn ich in Dollar investiert bin und ich diskontiere das ab und der Dollar verliert 15%, dann ist es eine Nullrunde. Das ist Referenzwährung. Ja, und das ist genau das Problem, was wir jetzt gesehen haben, dass zum Beispiel auch die Kryptowährungen oder auch Gold oder Öl, all diese Commodity oder all diese, ich sag das so, Rohstoffe oder Aktien oder Wertschriften, die werden in Dollar gefixt. Und der Dollar hat 15% an Wert eingebüßt. Also kann ich meine Erfolge und Anlageerfolge nicht messen an dem Nominalkurs des Dollars, sondern entweder am Euro oder am Schweizer Franken oder wenn ich in Japaner bin, am Yen oder wenn ich, weiß ich nicht was bin, wenn ich in Brasilien bin, dann sind es Real. Das heißt also, die Landeswährung, wo ich lebe, ist für mich meine Referenzwährung. Und gegenüber dieser Währung muss ich meine Anlageerfolge spiegeln. Das ist die Referenzwährung.
Jetzt muss ich Sie ja leider loben für Intel.
Ja, ich werde gerne gelobt.
Nicht so schlecht gelaufen, aber war das nicht ein bisschen billig? Einfach so, Trump steigt da ein und ja, da ist ja bei ein paar anderen Sachen auch eingestiegen.
Wissen Sie, Herr Lochner,
jetzt wirklich so
ja,
gut?
Wenn Sie irgendwann mal meine Erfahrung haben, dann werden Sie wissen, dass es vollkommen egal ist, ob etwas billig ist oder nicht billig ist. 30-40% sind 30-40%. Und Sie sollten mich allerdings nicht nur für die Intel loben, sondern auch für die Alibaba.
Hätte ich gleich gemacht.
Das können wir zusammen erledigen. Ich kann Ihnen aber auch erklären, wie billig das ist. Billig ist es so, dass die erste Idee dahinter war, dass wenn Trump A sagt, sagt er auch B. Und wenn er irgendwas Geld reinwirft, dann wird er so lange Geld reinwerfen, bis das tatsächlich erfolgreich ist. Und dann kam uns natürlich KI und dann kam uns auch Nvidia zur Stelle. Und dann passierte dieser Hype. Es ist viel zu schnell gegangen und ich hatte so schnell selbst nicht auf der Rechnung. Das muss ich dazu sagen, dass 2 Wochen danach ging das Ding 30%. Wunderschön. Und für alle, die es gemacht haben, freut mich das sehr. Das war eigentlich nicht der Plan. Der Plan war, dass es etwas länger dauert. Aber die Messe ist noch nicht gelesen. Das zum Thema Intel. Zum Thema Alibaba ist einfach so, dass sehr, sehr viel Geld seitens Alibaba investiert wird. Sie war eh unterbewertet seit dem missglückten Endbörsengang vor ein paar Jahren.
Und läuft ja sehr gut.
Das Thema, es ging durch ein Tal der Tränen und dann kam der Rebound und jetzt kommt KI dazu. Und Alibaba investiert kompromisslos. kompromisslos. Da war noch eine dritte. Ich habe damals überlegt, ob ich Softbank oder Alibaba nehme. Softbank ist schon sehr, sehr gehypt in Japan, aber Alibaba ist wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Das muss man sagen. Aber auch da ist die Messe noch nicht gelesen. Weil das sind Titel, die bei der kommenden Bereinigung des Marktes nicht so abgestraft werden wie andere.
Und jetzt kommt Baidu hinzu. Warum?
Jetzt kommt Baidu hinzu, weil mir Baidu von der Struktur sehr, sehr gut gefällt. Und auch Baidu wird den KI-Hype nicht an sich vorbeigehen lassen. Die Regierung muss etwas tun. Ich denke, dass da auch seitens der Regierung sehr viel Unterstützung stattfinden wird, gerade bei den Big Caps. Nicht bei den kleinen Mikrocaps, sondern bei den großen. Und wir haben eins gesehen. Dieser Hype hat sich verlagert in den letzten Wochen aus den USA zunächst nach Japan und etwas später auch nach China. Zunächst sind Advantest, Softbank, Tokyo Semiconductors, die sind alle zunächst explodiert und dann kamen die Chinesen wunderschön hinterher. Das heißt, wir sehen diesen Hype auch dort. Wobei ich Ihnen ganz klar sage, dass ich auch überall, auch bei diesem Hype vorsichtig bin, weil im Rahmen der Marktbereinigung werden auch diese Titel abgestraft, aber die kommen wieder und die werden überleben, ähnlich wie beim Dotcom-Crash.
Was mir gerade auffällt, Sie haben jetzt das Wort Marktbereinigung ungefähr 10-mal im Mund genommen, also rechnen Sie doch, dass es dann früher oder später mal zumindest eine ordentliche Korrektur gibt.
Wissen Sie, ich wechsle nicht meine Meinung wie ein Fähnchen im Wind. Und falls Sie sich an unsere anfänglichen Interviews erinnern können, habe ich gesagt, dass diese Bereinigung passiert. Sie ist passiert, sie ist aber nochmal zurückgekommen. Es erfolgt in Zyklen, es läuft nicht wie am Schnürchen. Die Börse, die hört nicht auf den Lochner, sondern sie entwickelt sich in Zyklen. Und dieser Zyklus war, dass wir durch den Katalysator Trump diese Korrektur hatten und dann kamen diese Werte wieder und teilweise sogar exorbitant. Natürlich wird diese Bereinigung kommen. Es werden die Nvidias und die Micron Technologies und in Asien die Alibabas und die Softbanks, die werden bleiben. Aber alle anderen, die in diesem Schlepptau exorbitante Gewinne eingefahren haben, wie in den N90ern die Firma, die Tulpen verpackt hat im Internet und mit 1 Milliarde bewertet war, bei einem Umsatz von 50 Millionen. Stichwort Buy and Meet. Diese Firmen werden über die Wupper gehen. Und das ist in jedem Hype und in jedem Zyklus genau das Gleiche. Da muss man kein Hellseher sein, da muss einfach mal erfahren genug sein, um das zu begreifen, wie die Börse halt funktioniert. Ja, wie konnte das der Linker wissen? Nein, der Linker ist kein Hellseher, der weiß nicht alles. Und der Linker liegt nicht immer richtig. Der Linker versucht das Behavioral Finance, die Marktpsychologie, ist nicht dafür da, um alles richtig zu machen. Sie ist dafür da, um einen selbst zu disziplinieren und um zu versuchen, möglichst viel richtig und möglichst wenig falsch zu machen. Das ist der Punkt. Fehler vermeiden, da liegt der Erfolg des Behavioral Finance. Nicht um ein Hellseher zu sein und nicht um alles im Vorab zu sehen, das, was letzten Freitag geschieht oder passiert ist. Kein Mensch weiß das und ich sage jedem Kunden, das muss man einfach wissen. Und die Frage ist, will ein Kunde ein Depot haben, dass er an so einem Tag 10% oder 15% Schwankung in Kauf nimmt? Oder ein Depot bei uns, was noch nicht mal zuckt oder vielleicht mal ein Prozentchen zuckt? Das ist eine Grundsatzentscheidung, hat mit dem Risikoprofil vielmehr aber auch mit der Risikofähigkeit zu tun und mit der Risikoakzeptanz. Und das sind alle Dinge, die sind sehr komplex.
Leute, ihr wisst ja, dass ich schon sehr lange in Gold und Bitcoin investiere und jetzt hast du die Chance auf einen Mega-Gewinn. Denn ihr fragt mich ja ständig, wo kaufst du, Mario, Bitcoin und Gold? Natürlich bei meinem Kryptopartner des Vertrauens bei Bitpanda und da lohnt es sich jetzt mehr denn je, ein Konto zu eröffnen. Denn 10 glückliche Bitpanda-Kunden können jetzt jeweils 4.500 Euro in Gold gewinnen. Das ist insgesamt ein Preisgeld von 45.000 Euro. Aber wie geht das Ganze? Super einfach. Alle registrierten und verifizierten Bitpanda-Nutzer erhalten automatisch eine kostenlose Teilnahme an der Aktion. Aber du kannst deine Chancen massiv erhöhen. Und zwar musst du lediglich zwischen dem 20. Oktober und dem 9. November 2025 mindestens 45 Euro in Edelmetalle investieren bei Bitpanda, also in Gold, Silber, Platin oder Palladium. Und jede Investition von mindestens 45 Euro zählt als zusätzliche Teilnahme. 24 Mal ist das insgesamt möglich. Eine Teilnahme gibt es sowieso und so kannst du bis zu 25 Einträge sammeln. Je mehr Investments also, umso größer deine Gewinnchance. Und wenn du tatsächlich 25 Einträge schaffst bis zum Ende des 2. November, kannst du in der letzten Woche mit einem Bonusquiz nochmal bis zu 7 Einträge zusätzlich erhalten. Also insgesamt 32 Einträge und damit deine Chancen massiv steigern. Am Ende werden dann 10 glückliche Gewinner ausgelost und teilen sich das Preisgeld von 45.000 Euro. Also jetzt schnell sein, Leute. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Ich kann euch Bitpanda nur wärmstens empfehlen und drücke euch die Daumen.
Warum ist eigentlich die Stimmung bei den Anlegern so schlecht? Wenn man jetzt auf die Kurse schauen würde, lassen wir mal Währungen und Co. außen vor. Der amerikanische Investor zum Beispiel, der steht ja auf Allzeithoch, wenn er im Dollar investiert ist. Selbst der DAX lief ja dieses Jahr gut. Also auch europäische Aktien haben sich jetzt erholt. Eine LVMH kommt wieder, eine ASML hat sich auch stark erholt. Also es läuft ja jetzt nicht so schlecht in diesem Jahr. Trotzdem ist die Stimmung irgendwie so mau. Wenn wir auch auf die Sentiment-Umfragen schauen, mehr Bären als Bullen. Vor kurzem hatten wir extreme Furcht beim Fear and Greed. Wie passt das zusammen? Allzeithochs.
Ist das nicht großartig? Ist das nicht großartig?
Ja, mich beruhigt das auch.
Von also, Crash zum Beispiel, sieht anders aus, oder? Wenn Sie LVM ansprechen, sprechen wir kurz über den Luxussegment.
Gerne.
China kommt langsam in die Gänge, sehr positiv. Dann gab es auch Paukenschläge bei Kering. Sie sind die Kosmetiksparte losgeworden und so weiter. Die Aktie hat stick unheimlich mal im 50-60% zugelegt in den letzten Wochen. Großartig sind wir auch investiert. Und wenn es zum Risikoprofil des Kunden passt, selbstverständlich. Das heißt, da ist einiges. Aber grundsätzlich gehen wir zurück zu der Stimmung. Die Stimmung ist schlecht. Die Stimmung ist düster. Sie ist nicht schlecht. Sie ist, ich muss das richtige Wort finden. Ich meine, ich mache das seit mehr als 35 Jahren. Und ich habe tatsächlich diese, so eine resignierte, düstere Stimmung wie jetzt selten, wirklich selten erlebt. Und viele sagen, ich wiederhole mich, aber ich muss mich da wiederholen, weil was im Moment aktuell passiert, ist natürlich absolut nicht erfreulich. Wir haben jetzt Ruhe im Nahost, da lag ich richtig. Wir haben immer noch diese Sinnlosigkeit mittlerweile in der Ukraine, weil wir haben vor einem Jahr darüber geredet und ich habe gesagt, es wird über Gebietsabtretungen gehen am grünen Tisch. Und es wird so auskommen. Genau so wird es enden. Und jedes weitere Menschenleben ist sinnlos, absolut sinnlos. Aber das haben wir. Und wie ich das schon sagte, nicht der Linker. Die Börse hat keine Gefühle. Und deswegen muss man sich das mal wirklich ich fange mit der Kuba-Krise an. Da waren wir so nah am Dritten Weltkrieg. Dann gehen wir weiter über den Dotcom-Crash. Dann gehen wir weiter über Kuwait. Dann gehen wir weiter über Griechenland-Kollaps, 9-11. Aber dann, und Sie wissen, meine richtigen zwei krassen Fälle, Lehman-Kollaps und die Corona-Krise. Lehman, weil das Geldsystem wirklich am Prüfstand war und Corona, weil wir hatten ein No Way Out, wir hatten keine Perspektive, wir wussten gar nicht, wie die Welt weiter funktionieren wird. Und das waren zwei heikle Dinge und wer hat sie beide Male gelöst? Die Notenbanken. Warum? Die Notenbanken haben das Problem gelöst, nicht weil das System, was wir haben, perfekt ist, sondern weil es dazu keine Alternative gibt. Es gibt keine Alternative. Wir können morgen nicht mit Glasperlen zahlen. Es gibt dazu keine Alternative. Und jedes andere System funktioniert nicht und hat nie in der Vergangenheit funktioniert. Weil eine stabile Marktwirtschaft und eine gesunde Marktwirtschaft ist die Basis eines jeden Sozialstaates. Das ist vielleicht eine sehr, sehr gute Brücke, um jetzt die Frage zu beantworten, warum ist die Stimmung so schlecht?
Ja, vielleicht, weil viele graue Schwäne für die Anleger, für den Otto Normalverbraucher, Handelskrieg ist nicht weg, Shutdowns, Großdemos, die Regionalbanken.
Sie mit ihren grauen Schwänen.
Die Weltwirtschaft schwächelt.
Nein, Herr Lochner, nein.
Ich sage ja, dass es die Wahrnehmung ist von vielen wahrscheinlich. Dass die schauen auf den See und sehen da gar keinen Weißen.
Nee, die Leute haben im Moment keine Nerven und keine Lust, sich Schwäne anzugucken. Ich sag Ihnen, was die Leute haben Angst, eine deutsche Flagge aufzuhängen, weil sie als rechtsradikal verfolgt werden. Wenn Sie in Deutschland, wir haben über 60% der Menschen in Deutschland, über 60% haben Angst, ihre Meinung frei zu äußern. Über 60. Ich finde das eine Katastrophe, weil Demokratie und die freie Meinungsäußerung ist das höchste Gut, was wir haben. Das ist Freiheit. Und wenn Sie sich das bitte anschauen, wie alarmierend diese Zahl ist, wenn Sie sagen, wir haben ein Problem bei der unkontrollierten Zuwanderung, oder wenn Sie sagen, wir haben ein Infrastrukturproblem, wir haben ein Digitalisierungsproblem, ein Bildungsproblem an den Schulen, was blanke Wahrheit ist, dann werden Sie
das zeigen ja alle Zahlen.
Dann sind Sie rechtsradikal. So, aber wenn es von der linken Seite heißt, Millionäre sollen aufgehängt werden und Frau Reichenegg sagt im öffentlichen Fernsehen, dass die Immobiliengesellschaften verstaatlicht werden sollen, enteignet werden sollen, das ist ein Aufruf zu einer Straftat und das ist nicht radikal. Und Sie wundern sich, warum die Leute düstere Stimmung haben. Ich spreche tagtäglich mit den Deutschen. Ich bin selbst
Deutscher.
Sie wissen, dass ich selbst in Deutschland aufgewachsen bin. Und Sie wissen, dass ich mit diesem Land immer noch eng verbunden bin, dass mir das alles andere als egal ist, was da passiert. Und wenn ich diese Sorgen höre und wenn ich merke, wie groß die Erleichterung von Menschen sind, wenn sie bei uns ankommen und wir reden mit ihnen darüber, dann ist es verheerend. Die haben Angst um ihr Lebenswerk und das Ganze zu Recht. Ich sage nur Stichwort digitaler Euro und Vermögensregister und was da alles. Wenn man sich das wirklich anschaut, wann es kommt und ob es kommt oder wie auch immer.
Was droht da genau aus Ihrer Sicht? Vielleicht deklinieren wir es mal durch. Erste Frage oder Nachfrage. Wie groß ist der Pull-Faktor? Also wie viele kommen aus Deutschland? Und was fürchten die oder was fürchten Sie auch? Digitale Euro, Vermögensregister und so weiter.
Ich habe Ihnen schon beim letzten Mal gesagt, das sind Menschen wie du und ich. Das sind Menschen mit kleinen Vermögen, mit großen Vermögen. Aber eines haben die alle gemeinsam. Sie haben Angst. Sie haben Angst. Warum haben sie Angst? Weil sie Angst haben, ihr Lebenswerk zu verlieren. Und ich meine, der digitale Euro, das sind Sachen im Gespräch oder im Raum, wenn man sich das durchliest, was da in Planung ist, Transaktionsbegrenzungen, die Höhe der Transaktion. Dann die Deklarierung der Herkunft. Sie können dann von Ihrem Arbeitgeber Geld bekommen, wenn wir zusammen ein Bier trinken und ich sage Ihnen, ich schicke dir nachher mal 10 Euro, damit ich beteilige, dann müssen Sie schon fast ein Formular ausfüllen. Eine völlig kranke Bürokratie, die dahinter steckt. Eine absolut, also Kontrollstaat ohne Ende. Und dass die Menschen das fürchten. Und dazu noch das Vermögensregister, dass man genau weiß, wo es was zu holen gibt. Ja, hätten Sie keine Angst. Und ich muss dazu sagen, ich bin in die Schweiz gekommen, im Jahre 2000. Ich bin aber nicht in die Schweiz gekommen, weil ich Deutschland verlassen habe, sondern weil ich die Möglichkeit hatte, hier die Aquif aufzubauen. Weil die Marktpsychologie mit der Uni Zürich gemeinsam, das war die Geburtsstätte, daher bin ich hergekommen. Ich bin nicht aus Deutschland weg. Viele Kunden fragen das. Und ich muss zu denen sagen, nein, ich bin nicht weg, weil, Herr Linker, Sie haben alles richtig gemacht, Sie sind weg. Nein, ich bin nicht weg, weil ich weg wollte, sondern es war eine Opportunität. Das, was jetzt daraus geworden ist, das ist eine komplett andere Geschichte. Daher kommt diese Angst. Aus keiner anderen Quelle, schwarze Schwäne oder graue Schwäne oder zwischendurch mal 10%, dass der Markt mal ein bisschen holpert und so weiter und so weiter. Ja, das gibt es immer wieder, das wird es immer wieder geben. Aber deswegen haben die Menschen keine Angst. Wie viele sagen auch wortwörtlich, nein, ich finde das wichtig, damit die Erfahrungen auch mal ans Tageslicht kommen. Das sind ja Ihre Follower, das sind Ihre Zuschauer, so, die dann kommen und sagen, Linker, wenn es mal schwankt, das ist alles okay. Die Menschen wissen ganz genau, was sie wollen. Die kommen nicht und sagen, sie müssen mein Geld verdoppeln. Das ist absoluter Trugschluss. Sie kommen hier und wollen Sicherheit, wollen Stabilität und wissen ganz genau, was sie wollen. Und sie sind nicht risikoavers gegenüber der Börse. Sie sind risikoavers gegenüber der Unkontrollierbarkeit der Politik.
Jetzt eine wichtige Frage. Ich habe gelesen, Schweizer Portal, dass manche Banken jetzt sogar die Gebühren schon verdoppeln. Geht so ein bisschen, nerven die Deutschen in der Schweiz? Kommen zu viele und geht die Tür langsam schon ein bisschen zu?
Jetzt muss ich Sie loben. Sie sprechen Artikel von gestern aus dem Inside-Paradeplatz, der hier in Zürich sehr viel Wirbelstürme tatsächlich. Tatsächlich von Trubel, ein Liebling der Deutschen, hat tatsächlich unter einer Million die Gebühren massiv erhöht. Jetzt sind sie tatsächlich Faktor 2, 2,5, wie wir. Das muss man vielleicht am Rande erklären. Ich weiß noch nicht, ob die zurückrudern werden oder was da auch passiert. Ich kenne auch die Details nicht, aber Fakt ist, das ist schon ein starker Tobak. Anfrage, Angebot. Nachfrage, Angebot. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, natürlich kommen im Moment viele deutsche Kunden nach Zürich oder hier in die Schweiz, um ihr Geld zu investieren, was auch völlig legal ist. Viele nochmal zu, für die Zuschauer, ganz, ganz klar, es ist hundertprozentig legal, was sie tun. Es sind keinerlei Meldungen an irgendwelche Bundesbanken nötig, gar nichts, weil das Kapital wechselt nie den wirtschaftlich Berechtigten. Wenn Sie Ihrer Frau, Sie sind ja frisch verheiratet, wenn Sie Ihrer Frau eine Rolex kaufen hier am Bahnhofsplatz, für 50.000, dann müssen Sie es melden. Dann bekommen Sie eine Ware gegen Geld. Da findet ein Geschäft statt. Wenn Sie aber Ihr Geld, egal wo investieren, auf Ihr eigenes Konto, dann ist es keine Verschiebung der wirtschaftlichen Berechtigung. Das nur so am Rande. Genau. So, und diese Kunden kommen in die Schweiz, suchen diese Sicherheit. Und dann kann es natürlich sein, dass dann die von Tobel vielleicht sagt, okay, wir verdienen halt ein bisschen mehr dran. Mag es sein, wie es ist. Wir werden natürlich unsere Gebühren nicht erhöhen. Und wir haben auch einen Partner mit der Swissquote, der auch tatsächlich unser Struktur oder unser Gebührenmodell, was wirklich sehr tief ist, auch ermöglicht überhaupt. Also ich würde nie jemand anders schlecht machen. Es lässt Freiraum für Interpretationen.
Kommen wir mal zur Schweiz. Weil verständlich, Pull ist da. Es ist, glaube ich, für viele Deutsche noch so ein bisschen das gelobte Land. Da muss man natürlich auch mal ein bisschen Abstriche vielleicht machen. Die Schweiz hat ja auch gerade Probleme. Also von Trump gab es den Zollhammer, ein schwieriges Jahr, Schweizer Aktien. Ja, sagen wir mal, durchwachsen gelaufen. Sogar deutsche Aktien ist natürlich ein Jahr, ist auch immer ein unfairer Vergleich. Aber trotzdem, nicht alles Gold, was glänzt. Ein hartes Jahr. Und natürlich, wenn Deutschland kriselt, dann spürt das die Schweiz ja auch. Wie rosig ist denn die Lage in der Schweiz gerade wirklich?
Natürlich spürt das die Schweiz. Und ich habe Ihnen gesagt, dass wir sehr viel zum großen Bruder schauen. Die Schweiz antizipiert etwas wieder, womit die Herausforderung und die Problematik des Schweizer Mittelstandes schon seit Jahrzehnten kämpft. Und das ist dieser brutal starke Schweizer Franken. Wir haben es jetzt wieder gesehen. Wir sind übrigens, während wir sprechen, testen wir die. Wir lassen mal bei der Aufhebung der 1,20 am 15. Januar 2015 diesen Taucher nach unten, den lassen wir mal weg. Aber von diesem Taucher abgesehen, sind wir tatsächlich auf dem tiefsten Stand. Das heißt, der Euro war nie billiger, der Franken war nie teurer. Das bringt natürlich extrem viel Herausforderung für die Exportwerte und immer noch quasi ein Problem des Ganzen. Das ist die Roche, Nestle, und die haben den Index und der Kollaps der Credit Suisse. Das hat dem Index sehr geschadet. Und dann gibt's die Männchen, die marschieren. Meine Lieblinge, das wissen wir, die Versicherer, die Rückversicherer, die dividendenstarken Titel aus der ersten, aus der zweiten Reihe. Nichtsdestotrotz hatten wir trotzdem zwei faule Eier drin, bis jetzt faule Eier. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Problem der Schweizer Wirtschaft, nämlich die Zölle. Hm. Und das ist in erster Linie ist es Unternehmen wie Kühne und Nagel und die Sika, die wir nahezu in jedem unserer Depots haben. Und das hat die Performance etwas runtergezogen. Die Performance ist immer noch solide, okay, immer noch besser, als wenn ich mein Geld in den S&P 500 investiert hätte. Das bleibt unbestritten. Und auch die Obligationen, die US-Obligationen, die waren für die ersten Kunden etwas problematisch, für die letzten sind es satte Gewinne, und da bin ich sehr glücklich und da bin ich auch sehr zufrieden. Es werden auch mit Gewinn für jeden unserer Kunden enden, weil die Zinsen werden weiter sinken und die Obligationspreise werden weiter nach oben schießen.
Also die Anleihen, US-Staatsanleihen.
Die US-Nicht-Staatsanleihen, Unternehmensanleihen. Es sind ausschließlich Unternehmensanleihen.
Ja, ist gut, dass wir das nochmal dazu sagen.
Ja, ganz wichtig. Und zwar, wie wir das schon hatten, Anleihen höchster Qualität. Wir reden über McDonald's, Coca-Cola, wir reden über Johnson & Johnson, über Microsoft oder über Apple, nur um wenige Beispiele zu nennen. Und das Problem halt, dass der SMI, dass der Schweizer Marktindex durch diese drei Punkte, die ich gesagt habe, runtergezogen wird. Und die anderen reichen nicht genug, um ihn, wie gesagt, massiv ins Grüne zu hieven. Aber trotzdem ist er auch 4-5% im Plus year to date. Wie gesagt, gemessen an den US-Märkten oder übrigens auch an dem MSCI World, der auch in Dollar gepreist wird, ist es immer noch solider und besser, als wenn man in diesem Segment investiert wäre. Die Schweizer Wirtschaft ist dafür bekannt, und das finde ich wirklich gut, weil hier der Schweizer Staat hat begriffen und der Schweizer Staat weiß, dass das Rückgrat einer funktionierenden Marktwirtschaft tatsächlich der Mittelstand ist. Und Frau Keller-Sutter, unsere Präsidentin, die mit Trump diese Verhandlungen nicht optimal geführt hat, steht hier unter einem sehr großen Druck. Und dieser Druck bedeutet nacharbeiten, nachsitzen.
Wann kommt da
was? Und da sind die Schweizer, wir sind ja immer, es ist immer dran. Es ist immer noch ein ongoing process. Mhm. Es finden immer noch Verhandlungen statt, immer noch Gespräche statt. Und es wird gedrängt. Es wird keine Ruhe gegeben von die Schweizer Bürger und die schweizerische Volkswirtschaft wird keine Ruhe geben, bis dort eine Lösung gefunden wird.
Gut, wenn es da einen Befreiungsschlag gibt, dann wäre das ja sicherlich auch ein Brustlöser.
Weil das würde diese Titel, wie ich das gerade sagte, wobei zum Beispiel Sika ist ein Phänomen, weil Sika hat mit den Zöllen überhaupt nichts am Hut. Sika produziert den gesamten Bedarf. Sika, der Klebstoff, Bauklebstoffhersteller der Welt Nummer 1. Ein Musterknabe seiner Branche. Der gesamte Bedarf für den US-Markt wird produziert in den USA und viele Firmen produzieren auch in den EU. Im EU-Raum. Da sind die Zölle, genau, auch andere. Ja, aber trotzdem, nichtsdestotrotz, das wäre ein Befreiungsschlag für den gesamten Mittelstand, für die Feinmechanik, für die Uhrenindustrie und auch für die Halbleiterindustrie, für die ganz speziellen Nischen, wo die Schweizer wirklich vor Innovation wirklich strotzt. Für die wäre das ein Befreiungsschlag, gar keine Frage.
Ganz kurz zu Nestlé, weil da immer so viele Fragen kommen. Jetzt hat die Aktie endlich mal wieder einen Sprung nach oben gemacht. Es ist natürlich ein Sanierungsprogramm. 16.000 Stellen wollen sie, glaube ich, streichen. Ja. Es soll generell gespart werden. Der neue
das ist
CEO
viel für Nestlé, ja.
Kehrt da mit eisernem Besen. Das kam sehr gut an. Sind die jetzt aus dem Gröbsten zumindest mal raus? Oder wie schätzen Sie das ein?
Ich bin skeptisch.
Warum?
Punkt. Weil ich skeptisch bin.
Weil das Geschäftsmodell einfach nicht mehr
stark ist? Weil das Geschäftsmodell einfach, ja, weil die Struktur dieses Unternehmens über den Zenit ist. Und wir haben es zum Beispiel gesehen, vergleichen Sie Nestlé mit Danone, vergleichen Sie, wie andere Konkurrenten gelaufen sind. Nestlé ist ein Problemkind, bleibt ein Problemkind. Ich sage nicht, dass die nicht wieder aus dem Tal der Tränen kommen, aber es wird noch etwas lange dauern. Und jetzt haben sie etwas Vorschusslorbeeren bekommen. Und da, die müssen erstmal liefern. Und wie gesagt, ich bin skeptisch. Und es gibt bessere, deutlich bessere Alternativen. Und ich sage nicht, dass die es nicht schaffen werden. Und ich sage auch nicht, dass sie nicht ein paar Prozentchen laufen werden. Aber ich denke, dass man mit anderen Investments besser bedient ist.
Und Ihre Prognose für den Schweizer Franken? Er hat ja trotz des schweren Jahres, muss man ja sagen, nur leicht, aber er hat ja aufgewertet gegenüber dem Euro jetzt. Das ist ja natürlich für unsere Zuschauer das Interessanteste. Was sagt uns das? War das jetzt ein gutes Jahr? War das ein schlechtes Jahr für den Franken oder für?
Er hat gegen den Euro, er hat gegen den, der Schweizer Franken hat gegenüber dem Dollar massiv aufgewertet.
Das auch, ja klar.
Ja, und gegen den Euro auch. Aber nicht so viel.
Bisschen,
aber,
ja.
Ja, natürlich, bisschen. Aber jetzt, wie gesagt, testen wir den Widerstand, wir zahlen jetzt 92 Cent. Das heißt also, wir sind jetzt irgendwo, ich sage mal so, ein Euro kostet 0,9212 heute und das Allzeittief ist, glaube ich, wenn mich alles durch 9,190. Also wir kratzen daran. Ja, aber wenn die schnell fallen, dann wissen wir, wie halt die Chartbilder sind und wir wissen halt, wo die Widerstände sind. Und dann ist tatsächlich die Notenbank am Zug. Dann ist die Schweizerische Nationalbank wirklich am Zug. Und dann muss sie intervenieren. Ja, ja. Und dann muss sie
liefern. Das wird kommen.
Natürlich wird das kommen, habe ich gesagt. Jeder die ganzen letzten Wochen, letzten Monate hieß es, die Null kommt nicht. Natürlich kam die Null und jetzt heißt es, der Negativzins kommt nicht. Ja, was? Ich frage Sie, was soll die Nationalbank denn tun? Was sollen die tun? Alles hat nicht funktioniert. Sie intervenieren. Ja, sie haben.
Die
Richtanlagen steigen. Man interveniert am Devisenmarkt. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es genügt nicht. Es genügt nicht. Und es wird mich auch nicht wundern, wenn es ein Zinsschritt ist von nicht 0,25, es könnte sogar ein Zinsschritt von 0,50 werden. Um eine Signalwirkung in die Welt rauszuschicken.
Also der Schweizer Franken wird aus Ihrer Sicht mittellangfristig weiter aufwerten gegenüber...
Das steht für mich außer Frage. Das ist jetzt eine Aussage, die habe ich getroffen vor einem Jahr.
Ja,
ich glaube, solange Gott und Gesundheit uns noch zusammen sprechen lassen werden, wird sich das nicht ändern. Aber da bin ich mir ausnahmsweise mal mit sehr vielen Kollegen einig.
Das stimmt. Kommen wir zum Thema Jahresendrallye. Die Zinsen, haben Sie gesagt, fallen weiter in den USA. Wird das ein wichtiger, es ist ja jetzt keine Riesenüberraschung, viele rechnen damit, trotzdem wird das der Katalysator oder was, wir kennen ja meine Lieblingsfrage, woher sollen jetzt die steigenden Kurse kommen?
Nö, das ist nicht der Hauptkatalysator. Ein Hauptkatalysator wäre, wenn wir unter 3% gehen. Dann wird's heftig.
Aber das passiert in diesem Jahr nicht mehr?
Nein, in diesem Jahr auf keinen Fall. Das ist logisch. In diesem
Deswegen
Jahr,
sage ich
das
wär, ja, ich, 10,
das wär nee. 4 Schritte. Das wird nicht passieren. Nein, aber im nächsten Jahr. Und wenn Inflation unerwartet runterrauscht, dann werden wir sehen. Und wir sehen ja tatsächlich, dass die Unternehmenszahlen, dass die Quartalsergebnisse bedeutend besser sind als die. Aber viel besser als die Analystenschätzungen waren. Die Banken haben geliefert, heute Coca-Cola herausragend. Das sind also wirklich Sachen, die auch von der Konsumseite, die sind immens wichtig. Weil der gesamte amerikanische Markt ist nicht gelaufen. Er ist nicht gelaufen. Jeder spricht von einer Rallye, Sie auch. Aber Sie vergessen auch wieder unsere Gespräche aus der Vergangenheit. Wir reden über die Struktur der Indizes.
Ja, yeah, Tech
die
läuft.
Die Struktur der Indizes, genau. Und es läuft nochmal.
Die klassische Wirtschaft läuft ja nicht. Ja.
Die Goldminen, genau. Die Goldminen laufen und KI läuft. Und Kryptos bis jetzt, bis letzte Woche. Da sollte man auch noch ein Wort drüber verlieren anschließend. So, auf jeden Fall, das ist gelaufen. Der gesamte breite Markt überhaupt nicht. Die haben das die Indizes hochgehievt und sind auch immer gewichtiger und immer mehr Gewicht in diese Indizes natürlich reingebracht. Das wird sich ändern. Das muss sich ändern, weil diese Gewichtung unnatürlich ist.
Aber nicht mehr in diesem Jahr, sonst gibt's ja keine Jahresendrally, oder? Wenn die Schwergewichte verprügelt werden.
Hab immer noch das Hellsehen nicht gelernt. Das werden wir sehen, wann und wie schnell es passiert. Die Börse mag nicht Ungeduld. Das ist das Problem bei manchen. Die Börse mag eine klare Linie, ich kenne jemand, mit dem hatte ich sehr lange ein sehr enges geschäftliches Verhältnis, der hat immer gesagt, egal welche Strategie wenn du ihr treu bleibst, ist sie besser als keine Strategie. Denn alles andere ist Glück. Und man muss immer versuchen, richtige Entscheidungen statt glückliche Entscheidungen treffen zu wollen. Und das hat schon irgendwo eine Logik. Und deswegen sage ich, der ganze breite Markt ist nicht gelaufen. Und wenn der einmal ins Laufen kommt, dann wird auch kompensieren, dass es eine Bereinigung bei den KI-Werten gibt und auch bei den Goldminen eine Bereinigung und bei den Silberminen und bei den Platinminen, weil das ist mittlerweile eine Blase. KI, sage ich, eine Blase. Jein, aber im Gold haben wir eine Blase.
Jetzt lese ich schon die Kommentare, so redet jemand, der die Goldrally verpasst hat. Warum? Was haben Sie gegen Gold?
Ich habe die Goldrally nicht verpasst. Ich habe gesagt, dass wir bei 3,3 raus sind. Das ist korrekt. Die letzten 20% haben wir nicht mitgenommen. Das ist korrekt. Aber ich verzichte lieber auf 20%. Oder um es so zu sagen, ich verzichte lieber auf die letzten 20-30% beim Bitcoin oder bei kleinen Token, wo ich dann letzten Endes dann einen Totalverlust riskiere. Das ist auch eine Frage der Philosophie. Und ich muss es, schauen Sie, ja, so redet jemand. Haben Sie vollkommen recht. Aber am Anfang einer Geschäftsbeziehung spreche ich oder mein Team mit meinen Kunden. Und ich will genau, dass so gesprochen wird, damit eine Geschäftsbeziehung langfristig das bringt, was der Kunde sich wünscht. Nicht wir, der Kunde. Und dafür muss ich das Profil des Kunden ermitteln. Und wenn es am Anfang einer Geschäftsbeziehung heißt, ich möchte Schweizer Franken, 60-70%, 30% Dollar. Mir ist es auch zu heiß mit den Edelmetallen, das möchte ich nicht, sondern ich möchte die Obligationen und ich möchte stabile Schweizer Dividendentitel. Und das Depot steht jetzt zwischen 0 und 5% im Plus oder 6% im Plus. Dann hat der Kunde das, was er will. Und ich muss mit mir nicht diskutieren, ob ich eine Goldrally verpasst habe oder nicht. Wenn ein Kunde zu mir sagt, gib Vollgas und zeigt mir, was eure Marktpsychologie kann, dann hat er ein Depot, welches besteht, das wissen Sie, ich habe ja keine Geheimnisse. Dann haben wir drin eine Broadcom, eine Micron, dann haben wir drin von den Magnificent Seven, dann haben wir hatten drin eine Nvidia, wir haben eine Amazon, für die ich sehr bullish bin übrigens.
Warum?
Dann die Chinesen, Palantir nicht mehr und so weiter. Ja, und dann ist das Depot natürlich 40% im Plus. Aber das Depot kann an einem Tag 15% fallen. Will es der Kunde? Will er es nicht? Das ist die zentrale Frage. Und die meisten wollen es nicht. Die meisten wollen Sicherheit, Stabilität und Altersvorsorge.
Jetzt nicht hinter dem Kunden verstecken, jetzt ganz kurz zu Gold. Jetzt, was Sie vorher beschrieben haben, das ist ja eigentlich auch genau das, was, warum Leute in die Schweiz wollen, zum Beispiel in Franken. Digitaler Euro, Schulden, Politik, übergriffig, die Notenbanken kaufen, er selber Gold wie blöd. Spricht nicht alles, was wir vorher eigentlich besprochen haben, spricht das nicht auch alles für Gold?
Jein. Das hat's in der Vergangenheit auch immer. Sie sagen doch auch immer, es gibt 1000 Gründe, um nicht an den Märkten zu investieren. Das sind stimmt. Ja Ihre Worte. Genauso gibt es 1000 Gründe, seit 100 Jahren Gold zu kaufen. Und habe ich im Jahre 1900 einen Dollar investiert in Gold, dann ist dieser Dollar heute wert 200 Dollar. Habe ich es investiert in den Dow Jones, sind es 2700 ohne Dividenden und mit Dividenden, glaube ich, über 4000 Dollar. Das heißt, die Aktien haben das Gold bei ums Tausendfache outperformed. Also, das zu diesem
Thema. Das
stimmt,
super langfristig, da gebe ich Ihnen recht.
Und jedes Mal, wenn es einen Goldhype gab, gab es danach eine Bereinigung. Das war Dotcom so, aber signifikant war das bei Lehman und signifikant bei Corona und Ukraine. Das waren die Hypes. So, und wenn ich bei 3,3 bin und verkaufe alles und das Gold läuft nun mal auf 4.000, ja, dann läuft es auf 4.000. Okay, dann habe ich 20% nach oben verschenkt.
Wir sprechen uns bei 10.000 nochmal.
Ist okay.
Mal schauen, ob es dabei kommt. Jamie Dimon hat ja gesagt, er hält es für möglich.
Ja, der sagt viel, wenn der Tag lang
der liegt
ist.
Auch
ja, der sagt, daneben, das er ist ein sehr guter CEO, aber seine Prognosen sind nicht meistens.
Das stimmt, er hat auch schon sehr viele Tornados und Crashes die letzten Jahre, ja, oder ja, viele negative Sachen ausgerufen, ja, die nicht kamen.
Ja, es haben übrigens sehr, sehr viele, negative Sachen. Aber die Börse steigt, die Sonne scheint und die Erde dreht sich. Und nochmal.
5 Euro ins Phrasenschwein.
Gibt es eine Alternative? Kennen Sie eine Alternative zu diesem System? Dass Sie morgen mit dem Goldbarren und dem Schweißbrenner durch die Gegend laufen und schweißen dann Scheibchen?
Das ist ja nicht meine
Oder dass
These.
Plötzlich kleine Goldblättchen wachsen statt Dividenden?
nee, das ist nicht meine These. Aber bei Gold würde ich jetzt Diamond in diesem Fall gar nicht widersprechen, weil Hype, ja, aber das könnte auch ein Hype sein, der erst richtig Fahrt aufnimmt.
Das Gold muss jeden Kursverlust und jeden Dividendenausfall nur einzig und allein durch den Kursanstieg kompensieren. Dann machen Sie es mal über 20 Jahre. Wenn ich einen 40-Jährigen habe oder 50-Jährigen Mann, der mit 70 immer noch eine vernünftige Rendite haben will.
Ja, ist ein guter Punkt. Amazon, warum? Die läuft ja eigentlich richtig schlecht in diesem Jahr.
Eben deshalb. Sie läuft den anderen hinterher. Sie haben genug Cash, um zu kaufen, was sie wollen, was sie brauchen. Und ich sag eins, Amazon wird den KI-Hype nicht versäumen.
Okay, also ein unterschätzter KI-Gewinner aus ihrer Sicht. Dann.
Aber unterschätzter KI-Gewinner, der solide und vernünftig Geld verdient.
Jetzt ist die große Frage, ja, woher sollen die steigenden Kurse kommen? Ihr Algorithmus ist ja auch sehr spannend. Was verrät der gerade? Was treibt die Börse? Was lesen Sie?
Was die steigenden Kurse bringen soll, habe ich Ihnen gerade die letzten 5 Minuten erklärt.
Ich wollte nur noch mal anschließen.
Der Algorithmus ist, er ist etwas fundamentaler geworden, was den Gesamtmarkt angeht.
Also nicht mehr so Momentum?
Nicht mehr so Momentum bezogen, aber auf den breiten Markt. Auf die Technologietitel ist er immer noch sehr, sehr momentbezogen. Was aber auch extrem schön ist zu sehen, dass der Algorithmus anfängt bei den, ich sag dazu, die richtigen, also die Geldverdiener unter den Techs, wie Amazon, wie Apple, wie auch mittlerweile Nvidia, die ist aus den Kinderschuhen raus, im Hinblick auf die tatsächlich noch verlustmachenden Kleinen, was zum Beispiel völlig verrückt ist, wir haben ihn gespiesen mit der Soundhound. Das war auch eine Empfehlung, wo viele E-Mails bekommen. Das ist, wenn Sie mich provozieren und ich gebe eine spontane Antwort, wie zum Beispiel Soundhound, oder heute könnte ich sagen, ich habe das auch getwittert, heute könnte ich auch sagen, was ich extrem spannend finde, das ist American Resources. American Resources, also das Ding fährt Achterbahn, das ist volatil ohne Ende, aber die Idee dahinter ist, dass die aus Kohlefaserabfällen seltene Erden wieder recyceln. Die Idee finde ich grandios, also wenn ich das mit 0,5% ins Depot beimische oder mit 1%, dann ist es schon. Das ist hochspekulativ, aber eine sehr interessante Geschichte, die dahinter ist. So, genau so war das bei Soundhound. Jetzt hat sie sich tatsächlich etwas etabliert und da kann die Reise auch weitergehen. Aber das weiß man nicht in dem Stadium. Wenn ich sie bei 10 kaufe und ich habe sie verdoppelt bei 20, dann freue ich mich. Entweder nehme ich Gewinne mit oder ich sage, lass den Hasen laufen und dann schauen, was passiert. Wenn sie dann bei 100 ist, dann ist es zu spät. Wenn es bei 1000 ist, ist es sowieso zu spät. Das war Nvidia, aber das ist eine von Tausenden. Das muss man sich immer wieder klar vor Augen führen. Die Börse funktioniert nicht, dass ich 10 Titel kaufe und einer von mir läuft 1000%. So funktioniert es nicht. Das heißt, zusammenfassend, der Algorithmus ist mehr fundamental bezogen auf den breiten Markt, aber das passt, da passen die Ergebnisse im Moment. Auch zu meinem Erstaunen sind sie sehr, sehr, sehr robust. So, was ebenfalls, wo der etwas ergebnisorientierter ist, heute wird es sehr spannend, Netflix nachbörslich, ist auch spannend, wenn das Video online geht, werden wir sehen. Ebenfalls spannend, weil dort ist er auch schon etwas mehr fundamental bezogener. Und dann kommen tatsächlich die gehypten Titel, da ist immer noch das Momentum, was gespielt wird, aber dort ist etwas die Euphorie zurückgewichen.
Bei Big Tech, die kommen ja jetzt in dieser Woche, da ist ja die große Frage, wie viel ist da schon eingepreist? Denn dass die investieren wie blöd, das wissen wir. Dass die verdienen wie blöd, das wissen wir auch. Dass sie wahrscheinlich über den Erwartungen liegen, wissen wir auch. Aber das meine ich mit diesem, wo ist denn da noch der extra Schuss, dass man sagt, okay, eine Alphabet steigt jetzt nochmal um 20%?
Wenn die Zahlen passen und wenn der KI hat und wenn zusätzliche Einnahmen generiert werden durch
also
den...
Also das reicht
durch
schon.
Den Es ist eine naive Frage. Wissen Sie, in welchen Bereichen KI eingesetzt werden kann? Lukrativ eingesetzt werden kann? Wissen Sie das?
Ich bin bullish für KI. Ich begebe mich in die kritische Position einiger Zuschauer, die sagen, Mensch, das ist doch ein verrückter Hype.
Da haben die Zuschauer recht.
Und es ist doch alles eingepreist.
Nicht der gleiche Markt. Nein, es ist überhaupt nicht alles eingepreist. Aber es ist der gleiche. Es wäre nicht über den gesamten Markt. Sie haben gerade gefragt, Alphabet. Wenn Alphabet es nutzt, lukrativ KI einzusetzen, wissen wir gar nicht, also vielleicht wissen Sie es, ich weiß es nicht, wissen wir gar nicht, wie die Einsatzmöglichkeiten sind. Das geht ja über Konsum, das geht über Sicherheit, das geht über Militär, es geht über Biotechnologie, das ist in jeder Branche so ein unglaubliches Chancenfeld, dass wir gar nicht wissen, wo die Reise hinführt. Und die Frage ist, wie die Unternehmen dieses zum Geldverdienen nutzen, so wie wir es beim Internet gesehen haben. Und wenn das passiert, dann steht diese Entwicklung am Anfang. Und auch das sage ich seit einem Jahr. Es werden Big Player übrig bleiben, die wir jetzt noch gar nicht kennen, die sich rauskristallisieren. Aber viele kleine werden natürlich über die Wupper gehen. Und das ist nun mal die Börse. Weil, schauen Sie mal, ohne die Börse, wir hätten kein Antibiotikum, wir hätten kein Elektroauto, die größten Erfindungen hätten wir nicht. weil die Banken würden diese nie finanzieren. Es ist die gesunde Gier des Aktionärs, Geld zu investieren, um für das Risiko entschädigt zu werden. Und diese Gier ermöglicht überhaupt diese wahnsinnigen Entwicklungen, die wir haben. Ob es Krebsforschung ist, ob es mobile Telefonie ist, egal was es ist. Ohne den privaten Aktionär, der Geld gegeben hat und dafür entschädigt werden will. Ohne diese gesunde Gier wird es das Ganze gar nicht geben.
Herr Linker, kommen wir zum Ausblick für 2026. Denn es ist ja die Frage, haben wir dieses Jahr schon alles verfrühstückt? War das jetzt historisch und ist 2026 damit eigentlich schon prädestiniert, damit das jetzt ein schlechtes Jahr wird? Oder wie schätzen Sie das ein? Oder wird 2026 noch historischer?
Trotz Ihrer Ironie muss ich Sie fragen, ob Sie glauben, dass eine Börse... Ja, ich frage mich, ob die Börsengeschichte innerhalb von 8 Monaten oder einem Jahr, als wir das erste Interview geführt haben, ob die gesamte Börsengeschichte für Sie innerhalb eines Jahres niedergeschrieben ist. Jetzt hatten wir historisches Jahr, jetzt hatten wir das, jetzt hatten wir das, jetzt hatten wir das. Ja, was soll denn jetzt noch passieren? Woher sollen denn die Kurse, ich meine, hätten wir das Interview vor 100 Jahren geführt, dann hätten wir, glaube ich, weiß nicht, ich frage mich das gerade. So ein Jahr ist nichts. Ein Jahr ist nichts. Ein Jahr ist ein Stück Geschichte. Und in diesem Jahr sind einige weiße Schwäne gekommen. Der Linker lag nicht überall richtig. Ich habe Ihnen ganz klar gesagt, wir können nochmal beim nächsten Rückblick schauen, wo hat der Linker richtig gelegen, wo hat er wirklich falsch gelegen. Ich bin der Letzte, der sich da scheut. Aber vor einer Sache scheue ich mich tatsächlich, mit Ihnen darüber zu diskutieren, jetzt einjährige Geschichte zu schreiben. Das werde ich nicht tun. Ich sage, es sind einige Probleme gelöst worden, wie Sie es richtig gesagt haben. Die Problematik Zölle, was alles dominiert hat, Availability-Fehlverhalten, Verfügbarkeitsfehlverhalten, hat über alles dominiert. Hintergrund, dann kamen andere Dinge, dann kamen immer wieder seine Eskapaden mit Zoll verdoppelt und so weiter. Und selbst diese Angst jetzt, diese Lappalie bei den Regionalbanken, das Ganze so hochzukochen. Wir haben viele Probleme dieses Jahr beseitigt, Nahost beseitigt. Nicht Ukraine, das wissen Sie, dass das mir persönlich sowieso ein Dorn im Auge ist. Das ist dieses Jahr passiert. Gelaufen ist der Markt überhaupt nicht, da sind wir einer Meinung. Aber wir haben trotzdem
Allzeithoch. Nicht sagen.
Ja, aber ja. Allzeithoch. Wenn der Dollar nicht kollabiert wäre, da gebe ich Ihnen recht, dann war das ein historisches Jahr. Aber so war es nur für die Amerikaner, nicht für den Rest der Welt. Das heißt, wir haben noch viel, viel, viel nachzuholen. Und das Jahr 25 ist dabei, einen perfekten Nährboden für das Jahr 26 zu bilden, auch was den gesamten breiten Markt angeht.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, geht die Rallye eigentlich erst richtig los, beziehungsweise wir warten noch auf die richtige Rallye.
Wir warten jetzt auch auf die reale Rallye und nicht auf die nominale Rallye. Das heißt also mit unter Berücksichtigung von Fremdwährungseinflüssen und so weiter, darauf warten wir. Nein, wir warten nicht drauf, wir bereiten sie vor.
Wann würden Sie denn Gewinne mitnehmen?
Das kommt darauf an, wer mein Kunde ist, das kommt darauf an, welche Ziele er verfolgt und es kommt darauf an, über welche Titel wir sprechen. Das sind drei Fragen, die kann ich pauschal, die will ich und die werde ich pauschal auch nicht beantworten. Wir haben bei Goldgewinne mitgenommen, bei 3,3. Absolut richtig. Stimmt, wir haben bei Nvidia Gewinne mitgenommen. Das war eine breite Entscheidung. Aber wir treffen die Entscheidungen sehr spezifisch. Im Moment sehe ich gar keinen Grund, über Gewinnmitnahmen nachzudenken. Ich werde nicht bei Kunden, die in den amerikanischen Anleihen seit 3, 4, 5, 6 Monaten frisch drin sind und sind 2, 3, 4% im Plus, haben die ersten Coupons kassiert und die ganze Zinswelle kommt, da werde ich garantiert keine Gewinne mitnehmen. Ich werde jetzt auch bei den wenigen, die tatsächlich im KI investiert sind, da werde ich auch noch keine Gewinne mitnehmen. Und in den Schweizer Versicherungstitel, wir sind keine Trader. Wir sind keine Händler. Für uns dauert das Jahr nicht wie für Herrn Lochner 8 Monate oder die Börsengeschichte, die wir in 8 Monaten auserzählen.
Ich verkaufe ja auch nichts.
Ich kann leider keinen Kunden nehmen, sagen, es wird epochal, verdoppel sein Geld und sage, okay, ich nehme Gewinne mit und entlasse dich jetzt in deine Altersvorsorge. So schnell geht's nicht.
Ich nehme
vielleicht können Sie es nicht, wir können es nicht.
Ich habe zuletzt aufgestockt und meine Palantir läuft immer noch gut.
Nichts gegen Ihre Palantir.
Also... Ja, aber jetzt muss ich auch mal kurz loben, hätten wir das Interview vor 100 Jahren geführt, ja?
Ich lobe Sie dafür. Sie haben halt einen anderen Horizont und andere Erwartungen an Ihr Geld als meine Kunden oder als unsere Kunden.
Das würde ich so pauschal gar nicht sagen, aber klar, jeder muss das individuell natürlich festigen. Zu Kryptos wollten Sie noch was sagen?
Ja, ich finde das schon erstaunlich, dass tatsächlich aus der zweiten Reihe, vor allem die Altcoins, ja tatsächlich, wo der Handel teilweise komplett ausgewiped wurde. Ein kompletter Wipeout. 80-90% Verlust einfach. Und da wird gar nicht so großartig drüber geredet. In Amerika mag das legal sein, Insiderhandel zu betreiben. Hier ist es das nicht. Das war wirklich sehr, sehr stark. Dass ein Bitcoin oder das Ethereum irgendwo 10, 15, 20% lassen oder schwanken, das kennen wir aus der Vergangenheit auch. Aber alles, was danach kommt, die zweite Reihe, das ist ja schon sehr schmerzhaft, 30, 40%, 50%. Und wie ich schon gesagt habe, wenn ich Ethereum und Bitcoin auch in Schweizer Franken rechne, dann sind wir auf das Jahr betrachtet negativ. Oder plus, minus null. So. Und alles, was dahinter kommt, ist es schon wirklich tatsächlich eine sehr, sehr krasse Reaktion gewesen. Also damit will ich nur sagen, wie brutal schnell es manchmal gehen kann und warum ich auch nicht unbedingt Freund davon war, das in die Depots beizumischen.
Welche Aktien, Assets muss man denn nicht haben? Das ist ja immer meine
Lieblingsfrage an Sie. Ja, das werde ich gleich beantworten. Ich habe nur etwas vergessen. Es ist so, dass zum Beispiel Kunden, die haben Bitcoin beigemischt und Ethereum, weil sie es wollen. Das ist okay. Mhm. Aber es müssen Kunden sein, die das auch ertragen können, weil 20% sind 20%. Wenn eine Aktie 20% in 2 Tagen schwankt oder eine Wertschrift, dann müssen die Kunden es ertragen. Wir haben viele ältere Kunden, wir haben viele Menschen, die von ihrem Vermögen leben. Die haben viele Kunden, die Sicherheit haben wollen. Und dann ist es von unserer Seite auch nicht, weil es klingt immer so, als hätte ich etwas gegen Bitcoin oder gegen Ethereum, habe ich überhaupt nicht. Aber ich bin skeptisch, was die Volatilität angeht, und ich kann es keinem Kunden zumuten. Und wenn ein Zyklus 5 Jahre dauert und das Ding halbiert sich, ja, dann komme ich in Teufelsküche. Ich kann es nicht verantworten. Gut, zu Ihrer Frage.
Mit welchen Aktienassets kommt man in Teufelsküche? Was braucht man nicht?
Wir sind sehr vorsichtig bei Titeln, die keine Gewinne erzielen. Pauschal, durch alle Branchen hinweg. Da schauen wir mittlerweile ganz genau hin, welche Titel verdienen Geld, welche verdienen nicht Geld. Und wenn bestimmte Aktien kein Geld verdienen, so wie zum Beispiel eine, um das Beispiel aufzugreifen, wie diese Soundhound, ja, muss man das anschauen und sagen, ist die Fantasie groß genug, dass man es riskiert, das zu kaufen, dann kann man das tun. Aber grundsätzlich legen wir sehr großen Wert darauf, auf die Wachstum der Dividenden und auf tatsächlich auf stabile Cashflows. Ich habe gesagt, ich brauche die Banken nicht. Nicht deswegen, was passiert ist letzten Freitag. Das wusste kein Mensch, das war eine Lappalie, und dass die Banken dann 3, 4, 5% einknicken. Ich bin kein Hellseher, habe ich nicht gewusst, das ist nicht der Grund. Aber grundsätzlich, die Zinsen schmelzen und das Geschäft wird schwieriger. So, und dann kommt natürlich die leidige Katastrophe, wo ich immer noch bis jetzt leider recht behalten habe. Das ist natürlich dann die europäische Solarindustrie, Meyer Burger, da habe ich seit Jahren gesagt. Und was, wo mein Herz blutet, die Autos. Und ich meine, das ist auch so eine
schöne... Ich kann sagen, machen keine Gewinne, die machen zwar noch Gewinne, aber da musste ich irgendwie an die deutschen Autobauer denken. Aber
ja, und wenn mich bevor mich die Kunden fragen, BYD ist nicht Auto. BYD ist mittlerweile ein Konzern vom Akku bis zur Mobilität. Das kann man nicht miteinander vergleichen. Aber ich finde das schon tragisch, wenn man sich anschaut, dass das Volkswagen für einen Kursgewinn von 2,7 zu haben ist. Ein KGV von 2,7.
Optisch billig, nennt man sowas.
Es ist eine Katastrophe, und jetzt wird also über eine Kurzarbeit nachgedacht, solche Dinge. Und man spricht tatsächlich in Brüssel über ein Verbrennerverbot. Ich meine...
Das gibt's ja schon.
Ja.
Ziemlich lang.
Ja, eben. Eben. Dass nicht jemand hinkommt und das tatsächlich wirklich als eine absolute Idiotie abstempelt. Und tatsächlich diese Rückkehr vom Rückkehr kommt. Und dass nicht von mir aus innovative Energien hundertprozentig darauf konzentriert werden, dass man die Abgase reduziert und dass es tatsächlich saubere Verbrennungsmöglichkeiten gibt, dass man diese Alternativen, dieses Pauschale, diese Doktrin, nein, und das war's, das kann's nicht sein, das zerschießt die gesamte deutsche Industrie, das zerschießt die Zulieferer, das zerschießt den Mittelstand, und da blutet mir wirklich das Herz, weil das ist wirklich eine Katastrophe. Das ist wirklich eine Katastrophe.
Herr Lenker, mal wieder herzlichen Dank für den Klartext. Fazit, ganz kurzes, 2025, in gewisser Weise historisch, aber eigentlich haben wir erst den Nährboden gelegt für eine richtige breite Rallye.
Also ich fand bis jetzt das 25 gar nicht schlecht. Erstens ist es noch nicht zu Ende. Zweitens hat es sehr, sehr, sehr viel Positives mit sich gebracht. Drittens haben wir, wie Sie genau richtig gesagt haben, sehr viel Fundamentales gelegt. Wenn der Krieg in der Ukraine vor 8 Monaten geendet hätte, hätte es an dem Ausgang der Situation auch nichts geändert. Das sehen wir bei Nahost genau das Gleiche. Es sind sinnlos tausende Menschen gestorben, was man hätte schon viel früher regeln können. Aber das ist eine andere Geschichte. Das Einzige, was wirklich ungelöst bleibt, ist die deutsche und europäische Politik. Das ist tatsächlich jetzt ein Black Swan, der so groß geworden ist, dass ich selbst das nicht so auf der Agenda hatte, muss ich zugeben. Aber trotzdem haben wir sehr viel Boden gelegt und sehr viel Substanz geschaffen für ein außergewöhnliches 26, ganz klar. Und was ich zum Schluss natürlich nicht versäumen will, wie immer, mich für den Respekt und den Austausch mit den Zuschauern zu bedanken. Das gehört für mich dazu, das wird auch bei jedem Interview so sein, weil es auch so ist und weil es auch verdient ist. Ich schätze den Kontakt sehr. Ah, und last but not least, Sie wissen eines, der größte Fehler, den man machen kann. Es gibt 1000 Gründe, nicht zu investieren, aber es gibt einen größten, es nicht zu tun, auch wenn es 1000 Gründe gibt.
Was Sie gerade gesagt haben, Black Swan, ich merke schon, dass mit dem Vermögensregister und Co., das treibt Sie richtig um.
Ja, natürlich treibt uns das um, weil wir spüren es. Mich treibt das nicht um, weil wir in der Schweiz sind. Und wenn es in der Schweiz käme, müsste es durch eine Volksbefragung. Und das Volk würde sagen, garantiert nicht mit uns, so wie das mit dem EU-Beitritt war. Ja, aber wir haben eine parlamentarische Demokratie in Europa und in Deutschland. Und da können die Parteien entscheiden, die gewählt sind. Daher beschäftigt mich das definitiv sehr.
Herr Linker, herzlichen Dank.
Ich danke fürs Kommen nach Zürich.
Immer ein Vergnügen. Ich hoffe für euch auch, Leute, wenn ihr solche Interviews nicht mehr verpassen wollt, könnt ihr mir einen Riesengefallen tun und meinen Kanal abonnieren. Und ihr solltet auf keinen Fall das Webinar verpassen mit Moimir Linke am 10. November um 18 Uhr. Kostenlos teilnehmen. Link unten in der Beschreibung. Danke Ihnen. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.